Herausgehört. Der Podcast zur Edition Angewandte. Neuerscheinungen aus der Buchreihe der Universität für Angewandte Kunst Wien. HerausgeberInnen und AutorInnen im Gespräch mit Roman Tronner.
Herzlich willkommen. Kaum vorbei kommt man zu Herbstbeginn an der Werbung für die lange Nacht der Museen. Früheren Fitnesswandertagen gleich werden wieder 100.000 Schaften durch Museumsräume ziehen und das eine oder andere Spektakel erleben. Die Bilanz wird vermutlich erfreuliche BesucherInnen-Rekorde aufweisen und, wie 2022, die Freude über den Erfolg zum Ausdruck bringen, den Menschen die vielfältige Kunst und Kultur des Landes nahezubringen. Zitat einer ORF-UTS-Aussendung. Aber ist wirklich alles so eitel Wonne im Museumsbetrieb? Und geht es in Museen und Sammlungen nicht um viel mehr als das Nahebringen von Kunst und Kultur? Dazu möchte ich heute mit vier Expertinnen reden, die das Museum und das Ausstellen kritisch reflektieren. Martina Grisser-Sternschek, Beatrice Jaschke, Renate Höllwart und Nora Sternfeld. Guten Tag.
Hallo.
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 Ihr arbeitet im Museum, über das Museum, vermittelt, beratet, forscht, kuratiert. Und ihr seid Teil des Kernteams vom ECM-Lehrgang an der Wiener Angewandten. Das ist ein Masterlehrgang für Ausstellungstheorie und Praxis. Regelmäßig publiziert ihr in der Edition Angewandte zu diversen Fragen kuratorischen Handelns und des Museums zwischen Theorie und Praxis. Hier am Tisch vor mir liegen drei der bisher sechs erschienenen Bände der Schriftenreihe Curating, Ausstellungstheorie und Praxis. Das jüngste, Widersprüche, kuratorisch handeln zwischen Theorie und Praxis. Der Band Sich mit Sammlungen anlegen aus dem Jahr 2020 und Gegen Öffentlichkeiten organisieren von 2019. In den Beiträgen des Bands Widersprüche kommt sehr viel Unbehagen zum Ausdruck darüber, dass Theorie und Praxis im Museum immer noch stark auseinanderklaffen. Beatrice, welche Praxen passen nicht zu welcher Theorie?
Eine sehr gute Frage. Theorie und Praxis sind nicht unbedingt Widersprüche, aber Theorie und Praxis gehen oft zeitlich nicht immer einher. Das heißt, wir haben festgestellt, dass sehr oft in der Theorie schon Methoden entwickelt sind, die dann in der Praxis sich gar nicht so leicht umsetzen lassen. Daraus ergeben sich oft einmal Widersprüche. Und dann haben wir aber auch Beispiele gefunden, wo es genau umgekehrt ist, wo die Praxis eigentlich ein Stück weiter ist oder woanders steht. Das heißt, es ist nicht unbedingt zeitimmanent. Ich würde jetzt mal sagen, im Museum passiert ja sehr viel Praxis und wir sind ja auch hier in der Angewandten eben mit dem schon erwähnten Lehrgang ECM, wo wir genau das versuchen auszuprobieren, zu sagen, wir sind ein Lehrgang, wo natürlich sehr viel Theoriebildung ist, wo wir in die Tiefe gehen, wo wir sehr viel lesen, viel analysieren. Es ist ganz entscheidend und wichtig, sehr viel zu sehen, bevor man in die eigene Praxis geht und auch viel mit im Rucksack zu haben an Theoriebildung, um dann etwas zu erproben und auszuprobieren. Und das ist natürlich in einem Lehrgang oft in einem geschützten Raum sehr viel besser möglich. Und dann vielleicht in der Praxis Sprünge zu machen, die man sich vielleicht in einem Museum nicht immer so leicht erlaubt. Es gibt einige Museen, würde ich sagen, die auch das in ihrem Alltag schon versuchen zu integrieren. Und im Lehrgang machen wir es sehr stark auch mit einem Praxisprojekt, das uns begleitet und wo wir sehen, etwas zu erproben, über das man lange diskutiert, was für Sprünge man machen kann und gleichzeitig auch, was für Hoppalas passieren können.
Um es greifbar zu machen, gibt es da vielleicht ein konkretes Beispiel für dieses Auseinanderklaffen, Nora?
Ich sage es mal insgesamt. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sich zunehmend so kritische Diskurse auch im Kunstmarkt nicht mehr wegdenken lassen. eine Kunstmesse wie die Art Basel zum Beispiel, bringe jetzt Beispiel Art Basel, ist ohne kritisches Diskursprogramm nicht denkbar. Die Ökonomisierung ist aber dadurch nicht weniger geworden. Obwohl das kritische Diskursprogramm in letzter Zeit sogar nicht mehr nur über Fragen eben, also eben von Race und Gender spricht, also obwohl Antirassismus dort selbstverständlich ist, sind natürlich die Strukturen im Kunstfeld immer noch rassistisch. Heute geht es auch noch oft um Klasse, Klassismus, sagen alle. Jetzt geht es auf der Art Basel, die ja offensichtlich eine Kunstmesse für eher die oberen 10.000 ist, um Klasse. Das ist ein Widerspruch, der wirklich himmelschreiend ist und der unser Feld sehr stark ausmacht. Und der sich schon auch in vielen Institutionen, nicht nur in der Kunst, aber sehr stark in der Kunst, wo kritische Theorie in den letzten 20 Jahren immer wichtiger geworden ist, niederschlägt. Und in unserem Lehrgang geht es uns darum, dass wir das auch sehen. Darum geht es auch in dem Buch, diese Widersprüche zu sehen, sie zu reflektieren und uns zu fragen, wie kann kritische Theorie auch zu einem kritischen Handeln führen? Wie können wir diese Widersprüche sehen, besprechen und in diesem Feld AkteurInnen werden, die nicht diese Widersprüche immer weiter vorantreiben, sondern versuchen, kritische Theorie mit kritischer Praxis zu verbinden?
Ein Ansatz dafür ist, ihr tretet ein für ein radikal demokratisches Museum. Das Merkmal ist, dass Dissens, also vom hegemonialen Diskurs abweichende, unterschiedliche Betrachtungsweisen zugelassen werden. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen oder vielleicht so. Radikaldemokratisch bedeutet, dass wir uns vor Augen führen, dass viel über Demokratie gesprochen wird, aber nicht alles so demokratisch ist, wie es sein könnte. Es sprechen ja manche Leute auch von Postdemokratie in diesem Zusammenhang. Also es ist auch ein bisschen das, was wir gerade angesprochen haben, mit kritisch reden und unkritisch handeln. Also während sehr viele kritische Diskussionen geführt werden, hat auch sehr viel Privatisierung zum Beispiel stattgefunden, Aushöhlung von demokratischen Strukturen. Und denen gegenüber bedeutet radikale Demokratie eine Demokratisierung der Demokratie. Kann die Demokratisierung der Demokratie jetzt im Museum stattfinden? Das ist eine total interessante Frage. Auf der einen Seite nein und auf der anderen Seite ja. Nein, weil Demokratisierung der Demokratie findet sowohl in den demokratischen, also wie dem Parlament, in demokratischen Institutionen wie dem Parlament statt und andererseits eben im Kampf um die in der Auseinandersetzung darum, wer alle sind in einer Gesellschaft sozusagen, auch auf der Straße. Was findet im Museum statt? Im Museum findet eine Auseinandersetzung mit dem Möglichkeitsraum, mit dem Denkraum statt. Es geht also bei einer radikaldemokratischen Museumstheorie und Praxis gar nicht nur darum zu sagen, das Museum selber muss demokratischer werden, sondern das Museum ist mit ein Ort in einer Gesellschaft, in dem eine Demokratisierung der Demokratie denkbar und machbar werden soll.
Es geht euch sehr stark um das Kuratieren, das heißt auch um die Rolle der Kuratorin, des Kurators in einer Ausstellung. Wenn ich jetzt an diese Demokratisierungsprozesse denke, welche Rolle ordnet ihr der Kuratorin, dem Kurator zu? Wenn es darum geht, abweichende Meinung sichtbar zu machen, einzubringen, vielleicht auch die Gesamtheit von Diskursen aufzuzeigen, wäre dann nicht die Rolle des Kuratierenden jene des neutralen Moderators innerhalb der Ausstellung? Renate.
Neutraler Moderator ist ein gutes oder Moderatorin ist ein gutes Stichwort. Wir gehen, und da versuchen wir das auch vertiefend in den Büchern herauszuarbeiten, eigentlich schon davon aus, dass es eine neutrale Rolle oder Position oder Positionierung gar nicht gibt. Insofern wäre eine Rolle des kuratorischen Handelns auf jeden Fall auch eine, die eigene Position transparent zu machen und damit auch verhandelbar zu machen. Und sie verhandelbar zu machen, würde vielleicht gerade so im Sinne von Demokratisierung oder oft kommt ja mit Demokratisierung das Stichwort Partizipation und Teilhabe ins Spiel, das sichtbar zu machen. Unverhandelbar zu machen, wäre eigentlich die Rolle der Kuratorinnen eher eine auch der Frage, wie kann ich diese Räume und diese Kollaboration oder Zusammenarbeit gestalten mit unterschiedlichen Perspektiven und Positionen, die dann im Museum verhandelt werden können. um vielleicht gemeinsam darüber zu diskutieren, welche Konflikte treten auf, was bedeutet Dissens, was bedeutet Demokratisierung des Museums. Und vielleicht, das spiegelt sich auch in unseren Büchern sehr oft wieder in den unterschiedlichen Auseinandersetzungen zwischen Theorie und Praxis, auch hier die Rollen etwas aufzuweichen im Sinne dessen, dass die kuratorische Tätigkeit, die vermittlerische Tätigkeit, die Sammlungstätigkeit und vieles mehr in dieser Frage auch ineinander greift. Also wenn es darum geht, Kommunikationsräume oder Möglichkeitsräume für viele Positionen und Inhalte und Themen zu schaffen, werden auch oft diese Tätigkeiten wie vermittlerisch handeln, kuratorisch handeln und vieles mehr zu jeweils spezifischen Aufgaben, die sich verbinden oder auch wieder trennen lassen.
Stichwort Vermittlung, da komme ich jetzt dazu. Und zwar in Verbindung eben mit diesem radikal-demokratischen Museum. Im Beitrag Beziehungen mit offenem Ausgang, im Band sich mit Sammlungen anlegen, sprichst du, Renate, eine Umverteilung des Sprechens und Vermittelns auf Leinen an. Wäre so eine Art Citizen Science Modell fürs Vermitteln förderlich, um hegemoniale Diskurse aufzubrechen, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Positionen sichtbar zu machen?
Ich denke, das ist besonders, also es ist eine vielfältige Aufgabe. Ich glaube, in diesem Beitrag, wo es darum geht, auch Stimmen umzuverteilen, würde das, oder das ist die Idee, darüber nachzudenken, wo dieses Umverteilen überall wirken kann und wie es auch strukturell organisiert ist. Ja. Also es geht ja viel weniger darum, so etwas wie Vielstimmigkeit zu erzeugen, die alles möglich macht, so im Sinne von, wer ist neutral, wer spricht, was wir ja viel verhandeln, sondern es ginge vielmehr darum, sich im Vermitteln, aber auch im Sammeln oder an dem, was man als Ressource anlegt, sich die Frage zu stellen, wie könnte man das selbst als verändernde Praxis verstehen? Das klingt jetzt kompliziert, aber auch in dem Sinne Partizipation oder Umverteilung nicht zu sehen als etwas, ich lade jemanden ein oder ich habe ein Zielpublikum oder Inhalte werden in speziellen Portionen hinzugeladen, sondern wirklich, das ist vielleicht schon auch gemeint, sich die Frage zu stellen, wie kann ich eine andere Form des Ausstellens und des Sammelns finden und auch eine andere Form des Vermittelns finden, das wiederum in Beziehung mit unterschiedlichen Positionierungen, Themen, Inhalten, Gruppen entwickelt wird.
Hast du da vielleicht ein Beispiel aus jüngerer Zeit von einer Ausstellung, wo das besonders gut gelungen ist?
Ja, Trafokar hat ja jetzt ein Projekt mit dem Jugendmuseum.
Ja, das wäre vielleicht ein Beispiel. Also das war ein Projekt, das ich noch nicht in unseren Büchern beschreibend wiederfindet, aber es ging darum, über das Museum nachzudenken und vor allem nachzudenken mit Jugendlichen, darüber nachzudenken, wie könnte ein Museum aussehen, aber vor allem auch darum, mit Jugendlichen darüber zu arbeiten, welche Inhalte, welche Positionen, welche Räume, welche Infrastrukturen, welche Positionen müsste eigentlich oder welche Haltung müsste eigentlich ein Jugendmuseum haben, sofern es eines gäbe. Und Ausgangspunkt war ja eben, dass es in Wien kein Museum von oder für Jugendliche gibt. Und Ausgangspunkt war auch davon auszugehen, dass Museen nicht für jemanden entwickelt werden, sondern eigentlich mit jemanden entwickelt werden. Und auf das, was ich vielleicht hinaus will, ist dieses mit jemanden oder mit einer Gruppe von Menschen zu entwickeln, dass man jeweils spezifisch herausarbeitet, was ist dann dieses Museum? Und das betrifft die Vermittlung, die Infrastruktur, die Organisation, den Raum, dezentral oder zentral. Und ganz spezifisch, und das war eine Erkenntnis in der Zusammenarbeit, die über ein Jahr ging mit unterschiedlichen Jugendlichen, und vor allem auch darum, ernst zu nehmen, dass zum Beispiel die Jugendlichen eingefordert haben, dass dieses Museum sich auch positioniert. Und jetzt komme ich zurück auf das, was Nora vorher gesagt hat, wo sie sagen, sie gehen davon aus, ein Museum oder ein neues Museum müsste als Grundlage ohnehin eine antirassistische, antisexistische Struktur haben. Das wäre die Grundbedingung, um eine neue Institution zu denken und zu versuchen und zu experimentieren. Und das trifft auch das, was Nora vorher gesagt hat, das trifft nämlich auch das im Sinne von, wie Theorie und Praxis oft dann doch auseinanderklaffen, im Sinne von, ich stelle mich aktuellen Themen und stelle mich den Diskursen, die jetzt kritisch gedacht sind. Aber was bedeutet das für das Handeln in einer Organisation oder im Museum? Und das betrifft eigentlich alle Bereiche, nicht nur die Vermittlung. Ich sehe nur, dass es manchmal der Vermittlung zugeschrieben wird, diese Fragestellung dann in der Praxis und manchmal auch unterm Schirm auszuhandeln. Ja.
Also so ein bisschen verräumt oder ins Eck gestellt?
Ich denke, jeweils spezifisch müsste man sich das ansehen, aber es gibt sehr oft diese Tendenz, dass an die Museen herangetragen wird, so etwas wie Vielfalt ins Museum zu bringen und gleichzeitig diese Art von anderem Sprechen und andere Inhalte und andere Stimmen, also die Stimmen umzuverteilen, sehr oft durch die Konstruktion von Zielgruppen eigentlich an die Vermittlung ausgelagert wird. So, die Vermittlung betreut dann unterschiedliche Zielgruppen und damit wäre sozusagen diese Art des Stimmenumverteilens schon gegeben und das sehen wir sehr kritisch.
Beim Hineinlesen in die Bücher, in die Beiträge, habe ich mir auch die Frage nach der Wissenschaftlichkeit gestellt. Museen werden seitens der öffentlichen Hand als wissenschaftliche Einrichtungen geführt. Du, Martina, sprichst die Wissenschaftlichkeit im Museum in Verbindung mit der Arbeit des Beschlagwortens von Archiven und Sammlungen an. Du schreibst, Museumsdatenbanken eigneten sich für die transparente Abbildung des Stands kritischer Diskurse. Da habe ich mir die Frage gestellt, kann es wissenschaftliche Objektivität im Museum überhaupt geben? Besteht da nicht immer auch die Gefahr eines Rückzugs auf vermeintlich gesichertes Wissen als Abwehrstrategie gegen das kuratorische Setzen neuer Positionen?
Ja, also so wie die Renate sagt, dass es keine neutrale Moderation natürlich gibt, gibt es natürlich auch keine objektive Wissenschaft. Ja, das Zitieren, also du hast mir jetzt zitiert, Museumsdatenbanken eignen sich dafür, aber du hast den weiteren Teil des Zitats weggelassen, weil das nur unter gewissen Bedingungen funktionieren könnte. Und ich glaube, dass Museumsdatenbanken wahrscheinlich ein super Beispiel sind für die Diskrepanz oft zwischen Theorie und Praxis oder für diesen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis und eigentlich auch ein ganz neues Feld im Theoriediskurs sind, der noch wenig kritisch beleuchtet wird, wahrscheinlich aber so eine sperrige Sache ist. Ich meine, wer denkt schon gerne über Datenbanken nach? Aber im Grunde entstehen ja da auch Wissensproduktions- oder Wissensverwaltungsarchitekturen in einer Datenbank, die also sicher dreidimensional sind im virtuellen Raum. Und die Architekten, und das sind meistens Architekten, dieser Raumgefüge, dieser neuen, sind halt meistens IT-Spezialisten oder Software-Entwickler, denen es ja so egal ist, ob sie jetzt eine Datenbank für ein Museum schaffen oder für eine Datingagentur oder für Immobilien, für den Immobilienmarkt. Im Grunde sind es ähnliche Technologien, die dahinter stecken. Und die Museen befüllen diese Datenbanken alle brav. Also zuerst kaufen sie sie alle brav, die großen Museen, weil es ja meistens eben keine Open Access Datenbanken sind. Und dann werden diese Felder befüllt und oft wird halt überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob diese Felder eigentlich Sinn machen, die da in dieser Datenbank stehen. und ob genug Platz ist, auch andere Erzählungen da reinzubringen. Das Adaptieren oder das Umbauen dieser Datenbank kostet dann meistens wieder Geld und auch Zeit natürlich. Und das ist, glaube ich, momentan eines der größten Probleme, dass die meisten Museen sehr stolz sind auf ihre Datenbanken, auch auf ihre Online-Datenbanken, die aber in Wirklichkeit ja meistens nur gefilterte, abgespeckte, stark zensurierte Formen der echten internen Datenbanken sind. Aber die Wissensproduktion in diesen Feldern wird irgendwie wenig hinterfragt. Ja. Und das ist, ja, ich würde sagen, das ist so eine ähnliche Entwicklung wie bei der Erfindung des Buchdrucks. Ja. Ich meine, Bücher haben uns einfach vorgegeben, wie wir zu lesen und zu schreiben haben. Und heute lesen wir in DIN-Formaten, DIN A3, DIN A4, DIN A5. Und in Wirklichkeit tun ja die Datenbanken nichts anderes. Nur noch viel gefährlicher eigentlich, weil sie halt so multidimensional sind und weil sie auch zu groß sind, um nach vorn zu blättern oder nach hinten zu blättern, also um die Übersicht zu bewahren. Genau, also das ist sozusagen auch das Problem mit der wissenschaftlichen Attitüde, die Datenbanken normalerweise sozusagen auch vorgeben. Ist eigentlich ein strukturelles Problem und macht jetzt die Wissenschaft nicht unbedingt qualitativ besser. Quantitativ sicher, da denke ich, muss man, glaube ich, auch noch viel diskutieren.
Das heißt, Museumsdatenbanken wäre natürlich ein sehr wichtiger Teil eines radikal demokratisch gedachten Museums. Ist der Open Access Zugang, den du erwähnt hast, dann hier sozusagen der richtige Weg oder der Königsweg? Oder wäre so ein Modell wie bei Wikipedia, wo ich eine ausgewählte Gruppe, aber doch eine sehr breite Gruppe an Menschen habe, die beschlagworten? Was wäre da der richtige Weg? Oder der richtige demokratische Weg?
Ja, also es gibt auch mittlerweile innovativere Ansätze, doch von kleineren Museen, aber eher auch aus Kostengründen, ja, eben mit MediaWiki zum Beispiel zu arbeiten. Dazu müssten einfach die Policies der öffentlichen Museen so überarbeitet werden, dass erstens einmal wirklich alles gezeigt wird, auch die vielleicht unangenehmen Dinge. Man müsste offen über Datenschutz diskutieren dürfen. Es ist sicher ein möglicher Weg, der sich schon auftut, aber der ist noch sehr lang. Ja. Und dann muss man halt auch sagen, es gibt natürlich auch Experimente schon, wo mit offener Beschlagwortung gearbeitet wurde. Da muss man halt dann aber auch sozusagen wirklich das auch kontrollieren, ja. Weil natürlich werden da auch politische Stimmen laut, die man theoretisch natürlich auch zu Gehör bringen sollte, aber wo man natürlich ein starkes Bedürfnis hat, das zu relativieren oder vielleicht sogar wieder zu löschen, ja, weil es einfach keinerlei wissenschaftlichen Anspruch hat. Ja.
Gehen wir aus der Museumsdatenbank wieder hinaus in den Bereich der Ausstellung und da auch noch einmal zurück zu den Widersprüchen zwischen Theorie und Praxis. Brigitte Felderer im Band Widersprüche regt in ihrem Aufsatz an, die Widersprüche zwischen Theorie und Praxis aufzubrechen, indem ungewöhnliche Orte aufgesucht werden sollten, als Ausweg aus der Limitierung. Ich habe mir die Frage gestellt, wären die Widersprüche des Museums beispielsweise im öffentlichen Raum nicht genauso präsent? Gibt es überhaupt ein Entkommen aus den Widersprüchen?
Ich glaube, ein Entkommen aus den Widersprüchen ist wahrscheinlich ganz schwierig möglich und vielleicht ist es auch ganz gut so. Das Museum hat jetzt schon seit längerer Zeit immer wieder die Mauern auch verlassen. Das heißt, wir sehen ja auch das Museum nicht jetzt als geschlossenen Raum, sondern er erweitert sich ständig. Und die Museen gehören uns alle. Das ist etwas, was gar nicht alle unbedingt wissen, aber durch so Demokratisierungsprozesse und durch das Outreach-Prozesse verändert sich hier auch der Museumsbegriff. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Öffnung sehen und aber deshalb dann nicht jetzt trotzdem wieder glauben, damit ist alles gut gemacht und damit gibt es keinen Widerspruch mehr zwischen innen und außen. Es ist einfach nur die Möglichkeit, eine Zugänglichkeit zu verändern und auch Dinge in den öffentlichen Raum zu bekommen, die vielleicht sonst dort nicht verhandelt werden.
Ein Satz nur. Ich denke auch, dass man den oder dass alle den Widersprüchen im Denken und Handeln nicht entgehen können. Ich denke nur, es wäre wichtig, es eher so zu denken, sie nicht als wollte ich was Wichtiges sagen, aber ich habe mir gedacht, sie nicht als Ausrede zu verwenden, es nicht ernst zu nehmen, dass sich die Museen und die Strukturen und die Verhältnisse ändern müssen, wenn wir eine andere Welt wollen als die, die wir jetzt haben. Also so in diesem Sinne, ganz wie ihr sagt, man entgeht den Widersprüchen nicht im Tun und im Positionieren und im Lernen von dem, was wir noch nicht wissen. Und im Zeigen von dem, wie wir noch nicht wissen, wie wir es zeigen wollen, aber nur so eine Fußnote sozusagen. Wir meinen damit nicht, ja, es ist alles so widersprüchlich, wir können eh nichts tun und das ist ja gut und hier haben wir die Widersprüche, sondern wir denken, dass diese Widersprüche, ganz im Sinne, glaube ich, des zuvor Gesagten, ganz relevant sind, sie auszuverhandeln und was bedeuten sie und wann schmerzen sie oder wann geben sie auch oder machen sie auch Türen auf, anders zu handeln. Ja.
Genau, deswegen ist, glaube ich, auch der Beitrag von Karin Schneider im Band Widersprüche so wichtig, weil sie anspricht das dialektische Verhältnis von Theorie und Praxis. Und nur sozusagen durch den Kampf zwischen beiden kann eine Synthese entstehen, nicht?
Ja, ob die Karin jetzt wirklich an eine Synthese glaubt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber was ganz klar ist, ist, dass im Widerspruch ein Spannungsfeld erzeugt wird und dass uns das am Widerspruch auch interessiert. Allerdings kann ich Renate hier nur recht geben, dass dieses Spannungsfeld nicht immer einfach nur hingenommen werden kann, sondern dass es möglicherweise gar nicht im Sinn der Synthese, aber Konsequenzen verlangt. Dennoch Konsequenzen verlangt. Und das möchten wir in diesem Band vorantreiben. Nachdem viele Bände, die wir davor gemacht haben, mit Titeln wie Gegenöffentlichkeit organisieren, sich mit Sammlungen anlegen, sehr programmatisch waren und wir selbst dann auch schon das Gefühl hatten, weil wir ja doch relativ viel eingeladen wurden, unsere Bücher vorzustellen in Institutionen und so weiter, dass so programmatische Titel sehr beliebt sind, obwohl die Institutionen diesen Forderungen, die unsere Titel bilden, gar nicht unbedingt entsprechen, hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt mal einen Band machen, wo wir auch unserer eigenen Skepsis Raum geben und der Notwendigkeit, diese Widersprüche, die unser Feld sehr stark ausmachen, zu benennen. Und wir benennen sie nicht, weil wir mit ihnen zufrieden sind, sondern weil wir natürlich mit ihnen unzufrieden sind, aber nicht, weil wir in einer Welt ohne Widersprüche leben wollen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zu einem Begriff, der auch vorkommt in den Widersprüchen, das Paramuseum. Vielleicht kannst du Nora kurz erklären, was ist das Paramuseum und wie hilft es, Theorie und Praxis zu verbinden?
Ich bin auf diesen Begriff gekommen, weil viele Künstlerinnen und Künstler in den letzten 15, 20 Jahren begonnen haben, Museen in Museen zu bauen. Und das hat mich schon interessiert, weil davor, seit den 1970er Jahren, galt ja das Museum in der Institutionskritik als Mausoleum, als Tod, als etwas, was höchstens ironisch betrachtet werden konnte, wenn wir jetzt an Marcel Protas oder so denken. Und dann verschiebt sich plötzlich etwas. Plötzlich gibt es eine affirmative Aneignung des Museums von Künstlerinnen und Künstlern. Und sie fangen an, sowas wie ein Museum für afrikanische Geschichte mitten in ein Museum hineinzubauen. Also mit den Techniken eines Museums zu arbeiten, um das, was im Museum nicht passiert, zu adressieren. Vielleicht auch, weil Museen, gerade weil sie nicht viele öffentliche Museen weniger öffentlich geworden sind, gerade weil sie auch durch Privatisierung ausgehöhlt werden und so weiter. Vielleicht sind das alles Gründe, warum es für Künstlerinnen und Künstler plötzlich interessant war, das Museum als Mittel einzusetzen, um bei der Deutungshoheit etwas zu verschieben oder eine andere mögliche Geschichte zu behaupten. Das hat mich zu interessieren begonnen, weil das, was Museum ist und kann, sehr ernst nimmt. Und weil ich das auch sehr ernst nehmen will. Und gerade darin ernst nehmen will, dass es die Möglichkeiten hat, die bestehenden Erzählungen und die bestehenden Deutungshoheiten eben auch in Frage zu stellen. Und so habe ich von diesen künstlerischen Praktiken, ich sage jetzt von Mesha Gaba etwa, ich habe sein Museum angesprochen, oder von Kader Atia, der sich ja mit Repair beschäftigt hat und auch mit Museen als Technik, als Form eigentlich arbeitet, von dem eben inspiriert, habe ich dieses Paramuseum benannt, weil ich das Gefühl hatte, dass Repräsentationskritik vielleicht auch einfach nicht genug ist. Dass wir sehr viel kritisch durch Museen gegangen sind, aber sich die Frage stellt, wie im Museum mit den Mitteln des Museums etwas kritisch verändert werden kann. Und das ist mit Paramuseum gemeint. Und dieses griechische Präfix para hat mir das ja geholfen, weil das heißt zugleich entlang Teil davon und darüber hinaus. Diese Möglichkeit, dass etwas im Museum auch über seine Wände und Scheuklappen und Schranken vor den Augen hinausgehen kann. Und auch eine Position sein kann, die zugleich ganz Teil des Museums ist und verbunden mit bestehenden sozialen Kämpfen und sozialen Bewegungen. Deshalb dieses Präfix para, Paramuseum. Das Paramuseum ist aber keine Utopie, oder wenn es eine ist, dann ist es eine Realutopie. Es ist nämlich eine Praxis, die eine andere Möglichkeit schon jetzt im Museum verhandeln möchte und vorantreiben möchte.
Also sozusagen das Modell des trojanischen Pferds im Museum.
Gewissermaßen. Und was ich jetzt eben versuche, ist zu sagen, und jetzt machen wir das trojanische Pferd als Museum.
Das heißt, vom Paramuseum zum politischen Konflikt ist es nicht weit, nur eher nicht Kuratorinnen vermögen, öffentlichen Raum herzustellen, schreibst du, Nora, im Band Gegen Öffentlichkeiten mit Bezug auf Oliver Machart. Wir leben eigentlich im Zeitalter von Teilöffentlichkeiten, vielleicht auch den absichtlich separierten Teilöffentlichkeiten, den kontrollierten Öffentlichkeiten, der Message Control, der Blasen und Kammern. Wäre es da nicht die demokratische Aufgabe des Museums, vielleicht auch des Paramuseums, über die Herstellung der Gegenöffentlichkeit hinaus überhaupt wieder für eine Gesamtöffentlichkeit als Raum für Konflikt und Lösung zu sorgen?
Ich glaube, die Rolle des Museums ist genau diese, ein aufzumachen, um gesellschaftliche Fragen zu verhandeln. Das heißt, es ist ein Handlungsraum, in dem wir uns bewegen können. Ich glaube, es ist schon die Rolle des Museums, sehr an der Gegenwart, eben an heute anzuknüpfen, Fragen von heute zu stellen und teilweise auch in die Geschichte dann zurückzublicken, aber zu zeigen, dass nichts im luftleeren Raum passiert, dass alles verbunden ist und dass das Museum wieder mal ein Ort werden kann. So ist ein großer Wunsch, der zugänglicher gemacht werden kann. Und dazu gibt es eben unterschiedliche Mittel. Dazu ist sowohl die kuratorische Praxis als auch die Vermittlung eine wichtige. Und in letzter Zeit ist dieser Versuch sehr, sehr, hat sich gestärkt, diese Museen auch dahingehend wieder zu verändern.
In welche Medien müsste das Museum hineingehen? Wir denken ja eben zumeist an die Ausstellung als solche und stehen für die Vermittlung heute sehr viel mehr Medien zur Verfügung. Der Raum sozialer Medien ist ein sehr, sehr großer, natürlich auch sehr schwieriger. Müsste man nicht hinausdenken und es wagen, auch in diese Medien hineinzugehen, wie zum Beispiel soziale Medien, mit diesem Gedanken, also eines radikal demokratischen Museums?
Was uns beschäftigt hat, auch eben in diesem Band gegen Öffentlichkeit organisieren, ist auch die Frage, inwieweit das Private öffentlich ist. Also die sozialen Medien, die wir verwenden und die wichtig sind und mit denen wir arbeiten, aber die sind ein Mechanismus, mit dem es in dieser Gesellschaft gelungen ist, dass wir glauben, dass etwas Privates öffentlich ist. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie diese Algorithmen funktionieren. Wir wissen ganz genau, diese Plattformen, die haben Privateigentümerinnen und die funktionieren nach Privateigentum. Und damit haben sie schon ganz wesentlich unsere Öffentlichkeit und unsere Öffentlichkeiten mit Privatem ausgehöhlt. Das, was uns jetzt beschäftigt, ist, wie können wir diese Frage der Öffentlichkeit, die wesentlich Museumsfrage ist, moderne Museumsfrage, wenn wir daran denken, dass der Louvre historisch ja angeeignet wurde und somit auch dem Privaten, das Private wurde enteignet und dem Demos, vom Demos angeeignet. Wenn wir uns das denken, dann stellt sich für uns ja eher die Frage, wie können wir das Mediale tatsächlich öffentlich denken? Und das beschäftigt uns sehr, also in dem Band und auch in einem zukünftigen, den wir mit Martina Grieser planen, wo wir darüber nachdenken, wie wir das Museum und auch seine Sammlungen und auch seine digitalen Dimensionen als Commons denken können.
Du sprichst es an, Nora, Sammlungen als Commons zu denken, also als Gemeingut, das wird in dem Band zu den Sammlungen angeregt. Öffentlichkeit und Eigentum kann in Bezug auf das Museum nicht getrennt gedacht werden, sagst du. Nun agiert die öffentliche Hand als Sammlungseigentümerin auch nicht nur nach Kultur- oder bildungspolitischen Idealen, sondern neben der Bürokratie immer mehr nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Organisationsprinzipien. Das monieren etwa im Band gegen Öffentlichkeiten, organisieren Barbara Steiner und auch Dieter Bogner. Braucht es da nicht überhaupt ganz neue EigentümerInnenstrukturen oder auch Managementstrukturen, um diesen Anspruch an eine Gemeingutsammlung einzulösen?
Es braucht, glaube ich, neue Sammlungsstrukturen dafür, weil die EigentümerInnen werden auf diese Ideen nicht kommen, sondern das muss schon aus den, sozusagen internen oder operativen oder denkenden Kreisen kommen. Was wir versuchen auch in dem nächsten geplanten Band zu den Digital Commons, wäre auch neue Besitz- oder Eigentumsverhältnisse zu denken in Form von Shared Responsibility. Das eignet sich für manche Sammlungen besser, für manche ist es wirklich kompliziert. Aber je gegenwärtiger wir sind oder je gegenwärtiger wir sammeln und da geht es auch dann sehr stark in den immateriellen Bereich, also Software, aber auch anderes immaterielle Erbe eignet sich durchaus für so eine Shared Responsibility. Also wo sie sozusagen klassische Besitz- oder Eigentumsverhältnisse auch auflösen, die Verantwortlichkeiten teilen, die dadurch auch eine viel größere Meinungsvielfalt gegeben ist und Bearbeitungsfreiheit gegeben ist, das Ganze automatisch internationaler wird. Aber ich glaube, diese Konzepte müssen von uns kommen und nicht von den EigentümerInnen.
Und ich glaube auch, also das trifft sich ein bisschen so mit dieser Frage Museum oder Paramuseum. Diese Frage wirft sich zurück auf deine Frage, nämlich wir wollen uns sowohl in Theorie als auch in Praxis den Anspruch eines radikaldemokratischen Museums nicht nehmen lassen. Wir sind wirklich überzeugt davon, dass es in der Zukunft der richtige Weg wäre. Wenn dieser Weg derzeit nicht möglich ist, wenn er auch lange nicht möglich ist, glauben wir trotzdem, er ist richtig und wir wollen uns nicht davon abhalten lassen, ihn weiterzudenken. Und an ihm auch zu arbeiten, und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch. Und in dem Sinn wird es möglicherweise darum gehen, Organisationsformen als Paramuseum zu denken, wenn sie als Museum noch nicht denkbar sind. Also in dem Sinn ist vielleicht Paramuseum auch ein Trick oder eine Form, die es uns ermöglicht, uns nicht von den Machbarkeiten und Nichtmachbarkeiten derzeitiger bürokratischer Strukturen allein definieren zu lassen, sondern eben auch unsere wissenschaftlichen und kuratorischen Ansprüche wirken zu lassen. Und möglicherweise wirken die weiter oder wirken die anders als das, was möglich ist. Aber dieser Möglichkeitsraum, den müssen wir erweitern, und sei es nur durch unsere Bücher, sei es nur durch unsere Arbeit oder eben auch durch kleine Projekte in bestehenden Institutionen, die dann möglicherweise vielleicht auch nach der nächsten Regierung oder nach der übernächsten Regierung dann eine Anknüpfung finden können, sodass eben, das war Wissenschaft schon auch immer und Museumsarbeit auch, so dass es nicht nur diese direkten Übersetzungsprozesse gibt zwischen dem, was wir jetzt hier machen und dem, was jetzt schon gefördert wird oder realisiert werden kann. Weil wenn wir uns auf das beschränken, dann verlieren wir sehr vieles, was uns wichtig ist.
Aber du schließt privates Engagement aus als Umweg sozusagen um die Strukturen, um zum Beispiel ein ganz neues Modell, ein ganz neues Museum aufzusetzen?
Mit privatem Engagement meinst du Stiftungen?
Zum Beispiel.
Mir ist sehr wichtig, dass wir es mit in einer Zeit zu tun haben, wo anders als früher private Gelder nicht mehr einfach nur ins Öffentliche fließen. Also wenn wir uns jetzt die Geschichte etwa der Museen in den USA ansehen, wo ganz massiv immer schon private Gelder eine Rolle gespielt haben, dann sehen wir hier deutlich einen Paradigmenwechsel. Es gibt jetzt tatsächlich Interessen daran, Eigentümerin zu werden. Und das ist ein Unterschied. Das ist eine tatsächliche Aushöhlung des Öffentlichen. Denk, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, mein Beispiel jetzt in den USA, ich bringe immer ein Beispiel aus den USA, weil die USA ja ganz klar im kulturellen Feld von privaten Geldern total stark definiert werden. Nehmen wir die New York Public Library. Ein ganz wichtiger Ort für Geschichte, der ganz deutlich öffentlich ist. Öffentlicher als die meisten Institutionen in Europa. Sehr stark von, ohne private Gelder würde es die New York Public Library nicht geben. Aber alles an der New York Public Library ist öffentlich. Nehmen wir demgegenüber Getty, ein Archiv, rein privat. Zentrales Wissen der Gegenwart ist derzeit unter diesen Bedingungen der Privatisierung mit sehr vielen privaten Geldern im Entstehen, im Erarbeitet werden, im Weitergeführt werden. Und hier haben wir es tatsächlich mit einer Privatisierung des Rechts auf Geschichte und auf Wissen zu tun. Und das ist für mich der Unterschied. Also die Richtung, in die wir gehen würden, wäre New York Public Library und nicht Getty. Und das heißt nicht, dass es dabei nicht immer auch um private Gelder gehen kann. Ganz im Gegenteil, private Gelder haben eine lange Geschichte des sich selbst öffentlich Machens. Derzeit nur versuchen sie, möglichst viel Macht zu erringen in diesen neoliberalen Aushöhlungsmechanismen.
Und die öffentliche Hand spielt eigentlich damit.
Genau. Es wird im Moment wird die Öffentlichkeit enteignet. Es werden Steuergelder in Projekte gesteckt, die Privaten nützen.
Was die Sammlung betrifft als Kernelement des Museums, so schreibst du auch, Nora, im Band sich mit Sammlungen anlegen. Die Zukunft des Museums liegt in der genauen historischen Arbeit, in den abgelagerten Konflikten und Kämpfen statt in vermeintlich innovativen Zukunftsspekulationen. Es brauche gegenhegemoniale Sammlungsstrategien. Was und wie soll da gesammelt werden? Vielleicht Martina.
Ja, also um diese Frage zu beantworten, kann ich nur empfehlen, unser Buch zu lesen, das sicher eines unserer wichtigsten Bücher ist. Also ein Sammelband, der Sammlungsstrategien sammelt. Und da gibt es die unterschiedlichsten Zugänge, wie man sich mit großen historischen Sammlungen einfach aus einer zeitgenössischen Sicht oder aus einer gegenwärtigen Sicht anlegen kann, eher kritisch anlegen kann. Es gibt aber auch Konzepte, wie man überhaupt eine Sammlung als junge Institution oder als junge Initiative anlegen kann oder ob man es vielleicht besser doch nicht macht. Es ermöglicht uns jetzt auch sozusagen ganz offiziell international die neue ICOM-Definition des Museums, Museen auch ohne Sammlungen zu denken. Auch das kommt in unserem Band schon sozusagen vorgegriffen vor, weil ein Museum ist nicht mehr eine Institution, die unbedingt eine Sammlung haben muss, und umgekehrt muss auch nicht eine Sammlung unbedingt zum Museum werden. Aber ich glaube, da ist jetzt der Trichter wirklich offen. Und ich hoffe irgendwie insgeheim auch, dass wir sozusagen eine zweite aktualisierte Auflage und dieses Bandes machen, weil da halt gerade so viel Spannendes passiert. Und das Schöne ist aber dabei, dass die Idee des Sammelns an sich nicht in Frage gestellt wird, sondern nur, wie man darum irgendwie kreist. Ja.
Du arbeitest für das Technische Museum, leitest dort das Forschungsinstitut. Gibt es da schon Beispiele aus deinem Museum?
Also ja, derzeit gibt es also ein aktuelles Beispiel, das ist, was ich ja schon erwähnt habe, die ist unsere Software Collection, die eben jetzt neu gegründet ist, die eben nicht, also ganz bewusst nicht sich in der Abteilung Sammlungen befindet, also eben in der Struktur des Museums, sondern eben ganz bewusst am Forschungsinstitut angesiedelt ist, weil wir es uns eben wirklich, bis es wirklich nicht mehr geht, offen halten wollen, ob wir sammeln und wie wir sammeln. Und ob wir vielleicht auch shared sammeln, was, wie gesagt, im Softwarebereich einfacher ist als im Hardwarebereich. Aber das ist jetzt ein jahrelanger Prozess, muss man wirklich sagen, um da irgendwie sich an richtige Wege anzunähern. Ja. Also derzeit besteht diese Sammlung, wenn sie jetzt schon eine ist oder wird, nur aus zwei Objekten bis jetzt. Wir sind aber gerade dabei, auch in dieser Software Collection ganz klar zu differenzieren in ein Archiv und eine Sammlung. Und auch da wird jetzt gerade wieder der Archivbegriff total gesprengt, so wie er jetzt schon seit einigen Jahrzehnten auch gesprengt wird, also gerade sozusagen auch durch Künstlerinnen und Künstler angeregt. Kommt es da jetzt wieder zu einer ganz neuen Auffassung, weil einfach zum Beispiel im Softwarebereich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Lizenzbestimmungen so dermaßen stark hineinwirken in das Sammeln an sich, dass man eben eine ganz besonders kritische Position finden muss, um dem Markt zu entkommen. Da sind wir absolut im Archivbereich sozusagen.
Ausstellungen leben von Gestaltung. Inhalt und Form sind eng verwoben und beeinflussen sich. Die Gestaltungsfrage hat sich wohl auch bei der ECM-Buchreihe in der Edition Angewandte gestellt. Auffällig ist da die Art, wie durch die Grafik eine Klammer um die aus sehr vielen Beiträgen bestehenden Inhalte gelegt wird. Was waren eure gestalterischen Überlegungen für die Reihe?
Von Beginn an war der Gedanke in der Gestaltung des Buches, an eine Reihe zu denken. Also schönerweise hatten wir die Gelegenheit, sozusagen an die Angewandte heranzutreten, eine Reihe zu machen und nicht nur ein Buch. Der erste Gedanke war, mit diesem Buch so etwas wie eine Form oder ein Display zu entwickeln, das einerseits versucht, so etwas wie Wiedererkennbarkeit herzustellen, was im Format ermöglicht, dass dieses Buch auch noch in einen Rucksack oder in eine Tasche passt. Das war auch sehr wichtig. Und sich zu überlegen, wie kann man diese beiden Ansprüche, nämlich das eine, ein Buch zu sein, das unterschiedliche Formate der Texte, wissenschaftliche Texte, Interviews, Gespräche, Gedichte. Also es gibt ganz unterschiedliche Formate an Textsorten, die im Buch sind. Dass dieses Buch Platz bietet dafür und auch in der Wahl des Papiers leicht genug ist, es mitzunehmen und zu lesen. Also der erste Anspruch war, es ist ein Lesebuch. Und der zweite Anspruch war, es ist durchaus auch ein Buch, das ein Display bieten sollte für künstlerische Arbeiten, die in den Rahmenbedingungen eines Buches ihre jeweils eigene Form finden, sich zu präsentieren, sich zu zeigen oder auch hier wieder vielfältige Lesemöglichkeiten oder eigentlich dann Betrachtungsmöglichkeiten eröffnen. Also Inhalt und Form geht immer ineinander. Und ich denke auch, und da glaube ich, sind wir uns für Ausstellungen, so wie für Bücher, wie für alles, was wir tun, glaube ich, auch sehr einig, dass wir immer darüber diskutieren, dass Form sogar Inhalt bestimmt und Inhalt Form bestimmt auf eine bestimmte Art. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, auch für jedes Buch mit den KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, in so eine Art Prozess zu gehen, wie wird denn der Beitrag denn aussehen? Also so ein, je nach Anforderung, je nach Thema, je nach Inhalt wird in der Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen dann der Beitrag entwickelt. Also so eine Art Hin und Her und Austausch und Diskussion darüber, ist dieses Bild das Richtige für diese Seite oder wie kommt hier Text und Bild zusammen? Alle Fragen, die man sich stellt, wenn man ein Display erzeugt, halt im Rahmen sozusagen dieses Buches oder dieses Buchformats.
Abschließend will ich noch neugierig machen auf den nächsten Band, Nummer 7 der ECM-Reihe. Der Titel wird lauten: Nicht einfach ausstellen, kuratorische Formate und Strategien im Postnarzissmus. Im Mittelpunkt wird die Frage stehen, wie mit Kontinuitäten des Narzissmus im 21. Jahrhundert kuratorisch umgehen. Beatrice, vielleicht kannst du uns noch ganz kurz die Essenz in der Aussage des Bandes verraten.
Also das Buch, das kommende Buch ist ein Buch, das gemeinsam Monika Sommer, Nora Sternfeld und Luisa Zeyer verantworten. Die sind die Herausgeberinnen, die sich mit diesem Thema auch schon sehr, sehr lange beschäftigen. Ich möchte vielleicht darauf hinweisen, es gab eine Ausstellung im Haus der Geschichte Hitler entsorgen, die ein sehr gutes Beispiel ist, wie auch Dinge, die ins Museum gekommen sind, wie man die entsammelt oder wie man vor allem mit denen umgeht, wie man sie ausstellt. Oder ein aktuelles Beispiel jetzt von Luisa Zeyer in Belvedere, die Ausstellung der 300 Jahre, wo sie versucht, so mit einzelnen kleinen Verrückungen, kuratorischen Handlungen Dinge aufzuzeigen, problematische Geschichten sichtbar zu machen. Das heißt, es sind wirklich Fragen, die virulent sind, wie mit problematischer Geschichte umzugehen, wie diese ausstellen und vermitteln. Und es wird wieder ein Sammelband sein mit sehr vielen unterschiedlichen Positionen und wir freuen uns drauf.
Wir dürfen gespannt sein. Vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in die Reihe und in das Museum. Vielen Dank an alle vier für das anregende Gespräch.
Danke dir schön.
Danke, Roman.
Dankeschön.
Das war Herausgehört, der Bücherpodcast zur Edition Angewandte. Alle Folgen finden Sie auf dieangewandte.at/herausgehört. Eine Übersicht der Bücher in der Edition Angewandte bietet die Website www.dieangewandte.at. Bestellungen unter www.dekreuter.com. Bleiben Sie neugierig.